Alkohol, Süßigkeiten, bestimmte Medikamente und Kaffee, all das sind Dinge, die für viele zum Alltag dazugehören. Man bezeichnet sie auch als Alltagsdrogen. Sie sind legal, hinterlassen aber dennoch ihre Wirkung, wenn man es übertreibt. Und genau darüber wollen wir heute einmal sprechen, Alex, und uns in dem Zusammenhang natürlich die Frage stellen, was ist Genuss und wann bin ich schon bei der Sucht?
Ja, Thorsten, definitiv ein super interessanter Aspekt, denn was viele vielleicht sich gar nicht vorstellen können, es hat ja nichts mit Wissen zu tun, denn ganz viele wissen ja von uns, wie gesunde Ernährung aussieht. Aber bestes Beispiel, ich möchte jetzt nicht gemein sein zu den Ärzten, aber immerhin ein Viertel aller Ärzte ist auch zu dick. Also, und die sollten es alle auch besser wissen. Wie kommt das? Wie kann das überhaupt sein? Und das ist, glaube ich, mal ein richtig interessanter Aspekt, mal zu schauen, warum sind wir im Alltag von so vielen Geschichten abhängig?
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Ich kann mich gleich zu Beginn dieser Folge mal outen. Ich bin ja zumindest so ein bisschen kaffeesüchtig. Das ist aber, glaube ich, so generell das Problem von Journalisten. Obwohl ich habe meinen Konsum schon ein wenig runtergeschraubt, muss ich sagen. So seit knapp 2 Jahren morgens immer noch meine 2 großen Tassen. Die brauche ich einfach, ist auch ein Ritual. Mittags dann aber nur noch eine. In welchem Rahmen bewege ich mich denn da, Alex?
Ja, okay, Thorsten, damit kann ich noch leben. Also ein moderater Kaffeekonsum wird ja auch allgemein als gesundheitlich relativ unbedenklich angesehen. Es gibt ja so eine europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit und die sagt, dass eine tägliche Koffeinaufnahme von bis zu 400 Milligramm für gesunde Erwachsene als relativ sicher gilt. Das sind ungefähr, ich sag mal so 4 bis 5 Tassen Kaffee. Also wenn du bei 3 bist, bist du dementsprechend noch unter dieser Grenze. Also noch im relativ unkritischen Bereich. Und man weiß ja sogar, dass eine gewisse protektive Wirkung von Kaffee ausgeht. Nicht unbedingt so sehr vom Koffein, aber zumindest von dem Kaffee an sich. Aber zu viel kann natürlich auch dann zu viel automatisch ausmachen im Körper.
Ja, da wollen wir natürlich wissen, was passiert da. Bin ich jetzt wirklich jeden Tag mir meine 4, 5 Tassen reinschraube? Ich glaube, das Thema mit dem schlechter Schlafen, das kennen wahrscheinlich viele, wenn man zumindest am späten Nachmittag noch Kaffee oder einen Espresso trinkt. Der berühmte Espresso oder der doppelte Espresso beim Italiener nach dem Abendessen. Dann ist es mit dem Einschlafen schon mal ein bisschen schwierig. Aber was ist zu viel Koffein noch? Also was macht es noch für Probleme?
Also um das erstmal zu verstehen, was passiert überhaupt? Ein übermäßiger Koffeinkonsum kann verschiedene negative Effekte haben für deinen Körper. Denn der erste Effekt, und der ist ganz wichtig, Koffein wirkt ja erstmal stimulierend auf dein zentrales Nervensystem, indem es einfach die Wirkung von Adenosin blockiert. Das ist ein Neurotransmitter und der würde dir eigentlich Müdigkeit signalisieren. Also das schaltest du quasi aus. Hast du davon jetzt natürlich zu viel, kannst ins Gegenteil umschlagen. Also im Vergleich zu nicht müde wäre das Gegenteil halt nervös, schlaflos, rastlos, erhöhte Herzfrequenz, Magenbeschwerden. Also wenn du so über 5, 6 Tassen Kaffee bist, können halt auch wirklich langsam Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck entstehen. Oder, wie jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, bei sehr überempfindlichen Personen kann es halt auch wirklich eine Überdosierung zu Panikattacken führen. Jetzt mal ganz weit in die Trickkiste gegriffen, wenn man es übertreiben sollte. Aber das kann theoretisch alles passieren.
Ich hatte das ja gerade eben schon mal so ein bisschen angerissen, also mit dem Kaffee am Nachmittag oder abends beim Italiener, Alex. Was ist denn wirklich dran an diesem Mythos, kein Kaffee nach 15 Uhr?
Ja, ist ein bisschen was dran, muss man wirklich sagen. Denn Koffein hat eine Wirkung, die meistens so nach ca. 20, 30 Minuten einsetzt, die aber individuell natürlich verschieden, bei einigen Personen auch 4, 5 bis zu 6 Stunden anhalten könnte. Heißt, kein Kaffee nach 15 Uhr würde jetzt theoretisch bedeuten, wenn du um 21 Uhr ins Bett gehst, naja, ab dann geht's so langsam wieder. Deshalb würde ich eher andersrum rechnen. Rechne mal von deiner Schlafenszeit eine gewisse Zeitspanne ab, dass du in einem sicheren Bereich bist. Ich sag mal so ungefähr 5, 6 Stunden. Heißt, wenn du, ich glaube, viele gehen nicht unbedingt gleich schon um 9 ins Bett, aber vielleicht um 10 oder 11. Das heißt, so bis 18 Uhr, finde ich schon, sollte das Ganze durch sein, das Thema Koffein, weil es dann wirklich dazu führen könnte. Also zu 2 negativen Aspekten. Einmal, dass du die Einschlafzeit verlängerst, und das ist ja ganz doof, diese Latenzgeschichte, und halt leider auch als zweites die Schlafdauer verkürzt. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Und deshalb sollten wir gerade darauf achten, dann, ich sag mal so, 15 Uhr finde ich jetzt ein bisschen früh, außer du gehst sehr früh ins Bett, aber ich sag mal so Richtung 18 Uhr, dann sollte auch Schluss sein mit Koffein.
Aber wenn wir über Kaffee als Alltagsdroge reden, dann muss man natürlich auch sagen, es ist extrem schwer, wenn man es gewohnt ist, sich so by the way einen Kaffee zu schnappen, das wirklich auch sein zu lassen. Also ich habe wirklich gemerkt, es fällt mir schwer, dass ich sage mittags, okay, eine Tasse maximal, aber eben nicht mehr. Stattdessen mehr Wasser trinken. Also der Schritt dahin ist nicht ganz einfach. Und ich finde, das hat ja schon so ein bisschen Anzeichen einer Sucht.
Ja, es gibt natürlich so gewisse Klassifizierungen, wie man überhaupt Süchte einteilt. Es gibt so eine offizielle, das heißt, es gibt so ein diagnostisches Manual. Da geht es halt wirklich darum, DSM-5, braucht man sich jetzt nicht unbedingt merken. Aber definiert ist das Ganze danach, inwieweit es zu einem Verlust der Kontrolle kommt, zu einem Zwang des Konsums, und das wäre jetzt dein Aspekt, zu Entzugserscheinungen und beziehungsweise oder die Vernachlässigung anderer Interessen. Und theoretisch, jetzt mal ganz böse gesagt, gehört das dann schon so ein bisschen da rein. Ich glaube, das, was wichtig ist und das, was man wirklich mal differenzieren muss und was mir auch super wichtig ist für unseren Podcast, was die Leute unbedingt mitnehmen sollen. Wir reden hier von den, ich sag mal so, Normalgestörten. Das heißt, die Leute, die sagen, oh, ich will aber unbedingt meinen Kaffee trinken und ich habe unbedingt Lust auf meine Schokolade. Wir müssen jetzt schon so ein bisschen differenzieren, ob sich Leute in einer Sucht befinden, aus der sie alleine nicht rauskommen. Und da möchte ich mal kurz ernst sein. Es gibt natürlich Erkrankungen wie eine Bulimie, eine Anorexie. Das heißt, wenn Leute sagen, ich befinde mich in einer Suchtposition, in der ich alleine nicht rauskomme, ist natürlich ein ärztlicher Rat gefragt. Wir reden jetzt über solche Probleme, dass ich sage, ich habe unbedingt Lust auf Schokolade, ich könnte das auch irgendwie unterbinden, ich habe aber keine Lust dazu, ich will das unbedingt gerne konsumieren. Und um diese Aspekte wollen wir uns ja hauptsächlich heute kümmern, was man da Schlaues machen kann. Wir reden nicht von der klassischen klinischen Sucht, die unbedingt behandelt werden muss.
Aber trotzdem schön, dass du mich als normal gestört bezeichnest. Das ist ja auch was wert. Nein, aber natürlich bei allem Witz, der dann an der einen oder anderen Stelle mal rauskommt, ganz klar, wir wollen das Thema natürlich ernsthaft behandeln. Und das nächste ist der Wein oder ist das Bier, also ist Alkohol. Und da wird es wirklich ernst, denn da ist es ja deutlich bedenklicher noch. Und wenn wir mal so an den Sommer zurückdenken, vielleicht an den letzten Urlaub, da ist es natürlich schön, wenn man abends so mit einem Gläschen Wein den Sonnenuntergang genießt oder das Bierchen nach Feierabend, der Sekt zur Feier des Tages, wenn jemand Geburtstag hat. Aber ich sage immer so, wenn es dann so spezielle Anlässe sind, habe ich da auch überhaupt kein schlechtes Gewissen. Aber gerade bei der Pandemie hat man es ja auch gesehen, dass doch viele Menschen regelmäßiger und doch deutlich mehr getrunken haben. Tja, gibt es denn da so ein Ranking, auf welchem Platz der Alltagsdrogen der Alkohol rangiert?
Platz Nummer 1. Ist wirklich so. Also Alkohol ist in der Tat die am häufigsten konsumierte Alltagsdroge auf der ganzen Welt. Und laut WHO konsumieren etwa so 2,5 Milliarden Menschen weltweit regelmäßig Alkohol. Und um mal eine Hausnummer zu haben, was in Deutschland aktuell der Fall ist, in Deutschland trinkt jeder Erwachsene durchschnittlich etwas mehr als 10 Liter reinen Alkohol. Na, also reinen Alkohol. Muss man sich mal vorstellen. Das ist schon echt eine Hausnummer. Bedeutet, wenn irgendein Prozentsatz, ja, was weiß ich, nehmen wir mal alkoholische Getränke bei so circa 10% Alkoholgehalt liegen, weißt du, was das bedeutet? Das sind 100 Liter Alkohol im Jahr. Das klingt vielleicht erstmal utopisch, aber nehmen wir mal an, es ist Wochenende und Freitag und Samstag trinkst du jeweils 2 Hefeweizen, jeweils einen halben Liter. Hat vielleicht ein bisschen weniger Alkoholgehalt, ist klar, aber jetzt nur mal von der Idee her und du hast 2 Liter Alkohol getrunken in der Woche, ja, dann kommst du halt im Jahr auf automatisch, logischerweise auf die 100 Liter. Also das ist schon eine Hausnummer und man weiß ja, was das mit dem Körper macht, dass ein übermäßiger Alkoholkonsum automatisch ein großer Risikofaktor ist für sehr, sehr viele Krankheiten, Leberzirrhose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, verschiedene Krebsarten, also das ist natürlich schon ein riesengroßer Wert.
Viele Menschen, das fällt mir dann auch so auf, die finden halt immer so eine Entschuldigung. Ach ja, ich hatte einen anstrengenden Tag und jetzt muss das aber sein. Ich brauche jetzt mein Bier oder ich brauche jetzt meinen Sekt. Das heißt, auch da ist es so ein bisschen dieser Klassiker, ne? Das falsche Belohnungssystem, was da zum Vorschein tritt.
Ja, was dabei, glaube ich, erst einmal ganz wichtig ist, wann habe ich überhaupt eine gewisse Form von Klassifizierung, wann es zu viel ist. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn der Konsum einer Substanz, ob es nun Alkohol ist, ob es nun Koffein ist, nicht mehr kontrolliert werden kann und diese Form von Abhängigkeit, die letztendlich entsteht, von dieser Substanz, trotz negativer Konsequenzen, also auf den Alltag, weil ich nicht mehr konzentrationsfähig bin, weil ich morgens nicht mehr ordentlich wach werde, weil ich abends nicht mehr klarkomme ohne dieses Gläschen Alkohol oder was auch immer, dann bin ich schon wirklich in diesem Bereich von negativen Konsequenzen. Und deshalb muss man sich auch da wirklich bewusst werden, ob man da schon eine Form von Sucht eventuell schlittert.
Also was ich immer ganz gerne mache, wenn ich mal unterwegs war, auf einer Party war, in Urlaub war, wo vielleicht ein bisschen mehr Wein getrunken wurde, dann mache ich danach erstmal ein paar Wochen Pause und trinke gar keinen Alkohol. Um einfach zu sagen, so, jetzt muss erstmal alles so aus dem Körper raus und dann merkt man ja auch selber, vermisse ich das jetzt oder nicht? Und dann stelle ich für mich glücklicherweise fest, nee, ich vermisse das nicht. Es ist in Gesellschaft ganz schön, aber zu Hause kann ich auch abends Spaß haben, wenn ich eben einen alkoholfreien Cocktail oder mein Wasser trinke. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, sich selbst auch zwischendurch einfach mal zu testen, wenn man sich schon die Gedanken macht, was ist denn, wenn ich jetzt mal 2 Wochen gar nichts trinke? Was passiert da im Körper? Also so dieses in sich hineinhorchen, weil das hat ja auch viel so mit Selbstbeobachtung zu tun, oder?
Ja, definitiv. Also Alkohol wird ja natürlich logischerweise ganz oft als Stimmungsaufheller genutzt, ne, weil er einfach die Hemmungen senkt, kurzfristig so ein Gefühl von Entspannung oder Euphorie erzeugt. Und das liegt einfach an der Freisetzung von Dopamin, also einem Neurotransmitter, der im Belohnungssystem deines Gehirns wirkt. Problematisch ist natürlich dann, wenn diese Wirkung nachlässt und langfristig dadurch zu einer Abhängigkeit führen kann, weil du natürlich immer wieder dieses Gefühl haben möchtest. Und das kann einfach dazu führen, dass der regelmäßige Konsum das natürliche Belohnungssystem des Gehirns verändern kann. So dass halt quasi Alkohol nicht mehr als Genussmittel empfunden wird, damit habe ich quasi Spaß und einen netten Tag, sondern als notwendiges Mittel, um deine Stimmung, ich nenne es mal vielleicht, zu regulieren. Und das ist halt wirklich die Gefahr, das was du auch gerade ja schon so schön erwähnt hattest, Thorsten, wo eine psychische Abhängigkeit entstehen kann, weil du eben nicht mehr dieses Gefühl hast mit ich kann ohne, oh ist ja gut, sondern nee, ich brauche das jetzt um. Und dann wird es halt wirklich schwierig.
Ich glaube, ein ganz großes Problem ist, dass wir es so ein bisschen in unserer Gesellschaft verlernt haben, bewusst zu essen und zu trinken. Das ist schon ein paar Jährchen her. Da haben wir beide mal eine sehr interessante Fernsehreportage gemacht. Da ging es ums Thema Schlingen beim Essen. Also dieses schnelle Essen nebenbei, E-Mails checken, WhatsApp-Nachrichten verschicken, Fotos vom Essen machen, was man heute halt so tut, wenn man essen geht. Und ich stelle manchmal aber auch bei mir fest, dass ich so nebenbei so völlig sinnlos esse. Ich telefoniere, gehe dann in die Küche, mache die Schublade auf, nehme einen Schokoriegel mit. Also eigentlich völlig sinnfrei, nur weil ich halt gerade dran vorbeikomme und vielleicht Lust drauf habe und so gar nicht bewusst mir Gedanken drüber mache, weil ich telefoniere ja gerade. Also man macht so vieles gleichzeitig. Glaubst du, dass das auch eine Rolle spielt? Also hat sich dieses ganze Bewusstsein für Ernährung da verändert?
Ja, es gibt mittlerweile auch wirklich so einen Trend dazu, beziehungsweise auch schon wissenschaftliche Begriffe, nämlich einmal Mindful Eating, also das bewusste Essen, und das Mindless Eating, also das Unbewusste oder das nebenbei Snackende sozusagen. Und ich habe dazu extra mal ein paar super interessante Studien rausgesucht. Da hat man sich nämlich genauer angeguckt, also das Ganze war eine Meta-Analyse von über 20 Studien, also man hat mehrere Studien miteinander verglichen. Und im Schnitt war es so, wenn die Leute beim Essen vor dem Fernseher saßen, dass sie 23% mehr Kalorien zu sich genommen haben. 23%, weil der Körper einfach nicht mehr so bewusst seine Sättigungssignale wahrnimmt. Wenn du das mal überlegst, als Beispiel, du isst am Tag 2000 Kalorien, 23%, das sind 460 Kalorien extra, jeden Tag. Jeden Tag. Und wenn du das hochrechnest, was das im Jahr bedeutet, oh mein Gott, das sind schon ein paar Kilo auf der Waage, die du automatisch dadurch zugenommen hast, weil du vor dem Fernseher sitzt. Und dasselbe hat man auch, ganz interessante Studie zum Thema Computerspielen gemacht. Wenn die Leute während des Computerspielens snacken, essen sie 65% mehr an Süßigkeiten. 65% im Vergleich zu dem Moment, wenn ich das Ganze ohne Ablenkung essen würde. Wenn du jetzt einfach nur sagen würdest, ich stelle dir eine Packung Chips hin, iss so viele, wie du lustig bist, ist der Vergleich 69% höher, wenn ich vor so einem Fernseher sitze. Und das ist einfach ein riesengroßer Unterschied, ob du nebenbei daddelst, im TV dir irgendwas anschaust oder was auch immer. Also da bin ich auch ein riesengroßer Verfechter von, bewusst zu essen.
Ja, und das Problem ist ja, wenn die Chipstüte dann einmal auf ist, also ich kenne ganz, ganz wenige Menschen, die sie dann nach der Hälfte wieder zumachen und weglegen, inklusive mir. Also meine Frau kann das. Die macht wirklich dann irgendwann, sagt so, reicht jetzt für heute, weg damit. Ich kann das nicht. Da ist die Tüte leer am Ende. Das ist genauso wie mit der Tafel Schokolade. Also von daher am besten gar nichts holen. Aber gerade das Thema Schokolade ist ja auch ganz, ganz wichtig in Bezug auf die Kinder. Denn auch da wird ja relativ früh in die Wiege gelegt, wie man mit dem Genussmittel Schokolade umgeht. Und das weiß ich, ist dir ein großes Anliegen, da mal so ein bisschen die Alarmglocke zu klingeln.
Ja, definitiv. Weil ein wichtiger Aspekt, der erstmal alles entscheidend ist, ist möglichst Essen zu entkoppeln von einer Belohnung. Das ist mir super wichtig als Anliegen. Es sollte niemals für eine 1 im Zeugnis den Schokoriegel geben. Oder für das tolle Diktat, was geschrieben wurde, meinetwegen dann das Eis oder ähnliches. Das muss unbedingt aufhören. Essen darf weder als Belohnung noch als Bestrafung eingesetzt werden, was noch schlimmer wäre. Das heißt, darauf sollte man unbedingt achten, weil dann dieses Belohnungssystem Essen im Körper verankert wird und das später so übertragen wird. Und ich habe mal extra recherchiert nach gewissen Studien, wie das aussieht, wer denn das als Belohnung einsetzt. Und rat mal, wie viel Prozent der Deutschen Essen oder halt Süßigkeiten, Snacken als Belohnungssystem ansehen.
Boah, ich glaube, das sind wahnsinnig viele. Ich würde mal sagen 80%.
Ja, nicht ganz so viele, aber bis zu 70% der Deutschen nehmen Essen als Belohnung.
Boah, das ist eine Menge.
Bis zu 70%. Also ganz viele Deutsche sehen das immer noch als Belohnungssystem an. Nicht, ich gönne mir jetzt, was weiß ich, den schönen Film oder ich gönne mir jetzt etwas anderes Schönes, was ich unbedingt haben wollte oder was ich gerne machen möchte. Nee, das ist noch bei ganz vielen verankert. Und was super interessant ist, das ist bei Frauen noch viel stärker ausgeprägt als bei Männern. Also Männer, Frauen im Vergleich ungefähr 50% mehr. Das ist auch nochmal ein riesengroßer Unterschied, ob man das nun damit gleichsetzen kann, dass Frauen oft eine andere Emotionalität besitzen, wie auch immer wir das nun nennen wollen. Aber Frauen sind dafür leider nochmal wesentlich affiner als Männer, was emotionales Essen angeht.
Das wird uns ja auch vorgelebt in vielen Filmen. Ne? Die Frauen beim Liebeskummer, die Tafel Schokolade, genau. Wir Kerle nehmen die Pulle Bier. Aber ist auch eine Alltagsdroge, ist auch nicht viel besser. Ja, es sind ja nicht nur die Süßigkeiten, Pizza, Pommes, diese stark verarbeiteten Lebensmittel, die sind halt bedenklich. Viel Zucker, viel Fett, viel Salz. Wir haben schon ganz oft im Podcast drüber gesprochen. Schmeckt ja auch leider meistens ziemlich gut. Aber ab wann wird es denn wirklich richtig gefährlich für die Gesundheit?
Ich glaube, das, was erstmal ganz wichtig ist, zu wissen, in einer gewissen Menge ist das natürlich alles kein Problem. Also Beispiel Zucker, bis zu 50 Gramm am Tag sind da nicht das riesengroße Problem für einen Erwachsenen. Also 10% vom Tagesbedarf, sagt man ja, dürften das maximal sein. Also als Beispiel 2000 Kalorien, 10% wären 200 Kalorien, das entspricht ungefähr 50 Gramm Zucker. Oder beim Salz, beispielhaft ungefähr 5 Gramm, die man so als Benchmark hat pro Tag, damit kann der Körper auch umgehen. Das, was ja jetzt interessant ist, was passiert, wenn ich davon dementsprechend zu viel habe? Und nur mal einen ganz einfachen Wert mal in den Raum zu werfen. Man hat Studien gemacht und geschaut, was passiert. Wenn ich einen Salzkonsum habe, der über 7 Gramm liegt am Tag, also das ist gar nicht so viel im Vergleich zu den 5 Gramm, das ist nicht die doppelte, dreifache Menge, steigt das Risiko für Schlaganfälle um 40% und für Herzinfarkte um 30%. Und das ist einfach ein riesengroßer Wert. Das klingt jetzt erstmal banal, das sind 2, 3 Gramm. Aber es macht halt wirklich am Ende des Tages die Summe. Und da geht es nicht darum, dass ich mal einen Tag drüber bin, sondern geht es darum, wenn ich kontinuierlich da drüber liege. Das heißt, ich schaffe es halt leider durch diese Form von Fertiggerichten, von Lebensmitteln, die einfach mit zu viel Salz angereichert werden, relativ leicht meinem Körper Probleme zu bereiten. Und das ist halt wirklich bedenklich.
Ja, und der Zucker, der ist natürlich ganz, ganz böse. Ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich auch so definitiv auf den ersten Plätzen der Alltagsdrogen, die uns so alle beschäftigen. Das Fiese ist ja, es ist ja nicht nur in der Schokolade drin oder in den Gummibärchen, selbst im Ketchup ist Unmenge an Zucker drin. Das wissen aber ganz, ganz viele Menschen nicht. Meinst du, wir kriegen das noch in den Griff? Denn gefühlt wird ja alles, was annähernd gut schmeckt, mit Zucker versetzt.
Ja, also wir wissen ja, hatte ich gerade eben schon mal kurz angedeutet, bei ungefähr 50 Gramm am Tag sollte ja Schluss sein. Erstmal eine Schätzfrage. Thorsten, was meinst du, wo wir aktuell in Deutschland liegen? Wie viel Zucker werfen wir denn am Tag so in uns rein?
Also was wird empfohlen? Wie viel von?
50 Gramm. Mhm. Aktuell so grobe Richtung sollte Schluss sein.
Okay, also ich würde mal sagen Minimum 200.
Nee, so schlimm ist es zum Glück nicht, aber wir sind beim Doppelten ungefähr, also bei 100 Gramm.
Beim Doppelten.
Also 100 Gramm haben wir schon und damit liegen wir weltweit auch schon auf dem zweiten Platz. Muss man sagen, na, nicht unbedingt Respekt, weil das ist jetzt keine tolle Leistung. Aber nur noch die USA liegt vor uns, die haben so 125 Gramm ungefähr. Das ist aber das Doppelte von dem, was es eigentlich sein sollte. Und wir hatten ja gerade schon das Thema Kinder angesprochen. Bei Kindern sollte es halt ungefähr die Hälfte sein, also ca. 25 Gramm, weil die natürlich wesentlich weniger wiegen und auch in der Menge weniger Kalorien im Körper zuführen. Und das ist halt ein ganz entscheidender Aspekt. Und auf den möchte ich nämlich unbedingt gerne nochmal eingehen. Denn ein entscheidender Punkt ist, wenn Kinder 3 Jahre sind, 4 Jahre sind, 5 Jahre sind und übergewichtig sind, was passiert mit denen, wenn die 17, 18 sind? Kleine Schätzfrage. Wenn euer Kind mit 3 Jahren übergewichtig ist und es wird dann 18 Jahre alt, wie viel Prozent der Kinder sind dann immer noch übergewichtig, die mit 3 Jahren übergewichtig sind? Thorsten, du kannst mal wild eine Zahl raushauen, wenn du willst.
Wild eine Zahl raushauen? Ja, ich lag ja gerade schon sehr daneben, aber ich erkläre auch gerade, warum ich so sehr weit drüber lag. Aber erstmal auf die Kinder eingegangen. Ich glaube, dass 2/3 der Kinder, die betroffen sind, in jungen Jahren auch später übergewichtig sind.
92%.
So viel. Mann.
92%. Heißt, von 100 Kindern, die übergewichtig sind, mit 3, 4 Jahren, sind am Ende nur 8, die es geschafft haben, von diesem Übergewicht runterzukommen. Die anderen 92 Kinder sind leider immer noch übergewichtig. Und das muss man sich leider mal im Negativen auf der Zunge zergehen lassen, weil das ein Wert ist, der so unglaublich hoch ist, dass man sich wirklich Gedanken darüber machen muss, dass man schon bei den Kleinsten darauf achtet, weil das kriegt man später nicht mehr geregelt.
Ja, jetzt habe ich die Deutschen natürlich so ein bisschen verteufelt und ihnen zu viel Zucker angetextet gerade. Aber ich möchte erklären, warum. Ich hatte nämlich so gerade das Bild vor Augen, als ich im Jahr 2000 zum ersten Mal in den USA war. Bin da durch Florida gereist mit meiner Frau und war erschlagen von dem Angebot in den Supermärkten. Also das, was da damals stand, gut, das gibt's in Teilen jetzt auch in Deutschland, aber immer noch nicht so extrem. Und was mir damals eben aufgefallen ist, wie immens viele extrem übergewichtige, auch junge Menschen über die Straßen gelaufen sind, wo ich dachte, ui, also das ist schon echt heftig. Und da hatte ich noch das Gefühl, ach, da ist Deutschland eigentlich ganz schlank dagegen. Und wenn man aber heute auf die Straße geht, dann kann man verstehen, dass Deutschland immer dicker wird. Das ist ja auch in diversen Studien so hinterlegt oder die große Warnung von Ernährungsexperten. Ja, also ich glaube, wir knüpfen da ganz gut an die USA ran inzwischen.
Mittlerweile definitiv. Ich habe nämlich extra mal die Mühe gemacht und den BMI von den USA und dem BMI, der in Deutschland vorherrscht, bei der deutschen Bevölkerung, mal verglichen über die letzten 50 Jahre. Das heißt, wo war der 1970 und wo ist der mittlerweile? Und 1970 waren wir in Deutschland noch bei einem BMI von 23. Also man sagt ja so ungefähr, ab 25 muss man aufpassen. Also 1970 waren wir da noch ganz gut dabei. Da war die USA schon bei 25. Klingt wenig, aber es macht einen riesen Unterschied. Und das, was ganz wichtig ist, wir haben es leider geschafft, kontinuierlich zu steigen. Also von 1975, von 1980, 85, also wenn wir so in 5 Jahresschritten gucken, kommt da immer so ein 0,5 Prozentpunkt bis 1 Prozentpunkt dazu. Das heißt, 2020 sind wir jetzt leider mittlerweile schon bei einem BMI von im Schnitt von 28. Also er hat um 5 Punkte zugenommen, von 23 auf 28 hoch. Und die USA ist schon bei über 30. Also da muss man sich echt Gedanken machen, weil da fängt ja schon Fettleibigkeit an. Das heißt, im Schnitt ist die USA wirklich zu fett, nicht nur übergewichtig. Klingt jetzt gemein, wenn ich die Begriffe so benutze, aber es heißt nun mal leider Fettleibigkeit. Und das ist schon ein riesengroßer Wert. Und da geht leider der Trend immer weiter hin. Und da müssen wir unbedingt gegen anarbeiten.
Und das hat natürlich auch wieder was mit einer Sucht zu tun. Da sieht man ja ganz klar, dass eben ganz, ganz viele Menschen das nicht abstellen können. Dieses Verlangen nach Fastfood, nach Süßigkeiten, Softdrinks, Riesenthema, gerade in den USA. Die Softdrinks, das ist ja das, ja, ich würde mal sagen, einer der Hauptantreiber für Fettleibigkeit.
Ja, definitiv. Also alle Formen von Fertiggerichten, von Fastfood, von egal, was du da jetzt mit reinnimmst, ist ja ein riesengroßer Punkt. Und ich glaube auch, dass es in Deutschland, das ja auch logischerweise rüberschwappt zu uns, ein riesengroßer Wert ist. Denn wenn man sich mal anschaut, was haben wir denn zum Beispiel als Fertiggerichte früher gegessen und heute? Also in 50er Jahren gab es das nicht. In 60er Jahren auch noch nicht wirklich. Und in 70er Jahren hat jeder Deutsche ungefähr 5, 6 Kilo an irgendwelchen Fertiggerichten dem Körper zugeführt. Aber 5, 6 Kilo ist natürlich kein Wert. Aber in den 2000er Jahren sind wir schon bei 30, 40 Kilo und mittlerweile sind wir auf dem Weg zu 45 Kilo pro Jahr. Also das ist eine riesengroße Hausnummer. Wenn man das auf die Wochen mal verteilt, ist das pro Woche ungefähr 1 Kilo in Fertiggerichten. Und das ist halt einfach ein Wert. Und das ist ja das, was wir schon ein paar Mal besprochen hatten. Das riesengroße Problem ist es, leere Kalorien zu essen. Leere Kalorien, also eine hohe Kaloriendichte mit einer geringen Nährstoffdichte verbunden. Weil das ja dafür sorgt, dass ich zum einen natürlich sehr viele Kalorien dem Körper zugeführt habe, aber ich halt immer noch danach Hunger habe. Und das ist ja auch das Problem von all diesen Burgern und Co. Wenn ich das Ganze esse, hat mein Körper so wenig Nährstoffe zugeführt, dass er immer noch dir sagt, du, eigentlich bin ich satt, aber ich bin noch nicht satt. Iss bitte weiter, weil ich brauche noch mehr Vitamine, Mineralien. Und so ist natürlich leider kein wirkliches Sättigungsgefühl vorhanden.
Ja, und das Problem ist ja auch die Bewegung oder die fehlende Bewegung. Ich meine, früher gab es ja auch nicht das Mammut aus der Dose beim Steinzeit-Aldi. Die Jungs und Mädels mussten sich ja auch bewegen und das Mammut erlegen und hatten da entsprechend die Kalorien abtrainiert. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, Mensch, also was kann man denn so an guten Tipps mitgeben, um jetzt die Stimmung so ein bisschen hochzureißen, dass nicht alles wirklich so schlecht ist, Alltagsdrogen. Aber ich glaube, ich habe da eine ganz gute Idee, denn wir beide haben mal fürs Fernsehen über ein unglaublich spannendes Thema berichtet, nämlich über ein Essen, das glücklich macht. Und es funktioniert tatsächlich. Essen beeinflusst die Seele, beeinflusst die Psyche und hat wirklich einen riesen Einfluss darauf, wie motiviert oder wie deprimiert wir sind, denn das Gegenteil ist ja auch der Fall. Und ich glaube, das ist was, was viele leider gar nicht wissen. Also, dass wir wirklich uns glücklich essen können.
Ja, definitiv. Und was mir dabei nochmal ganz wichtig ist, das auch ruhig mal zu differenzieren. Und das ist ganz spannend. Denn nehmen wir jetzt mal an, Thorsten, du hast das gerade eben selber ja schon erwähnt, wenn du ganz gerne mal snackst. Wie würdest du das beschreiben, wenn du sagst, ich nenne es jetzt mal, ich habe emotionalen Hunger, ich möchte jetzt unbedingt die Schokolade essen. Wie würdest du das beschreiben? Was passiert da in dir, dass dieses Verlangen hochkommt?
Also erstmal ist es schon der Geschmack, weil ich den Geschmack von Schokolade einfach mag. Ich habe das meistens in Stresssituationen, wo ich gestern zum Beispiel, ich habe gestern im Schnitt für eine neue Fernsehreportage gesessen, hatte einen sehr eng getakteten Tag und irgendwann merke ich, boah, ich kann nicht mehr so richtig denken, ich brauche jetzt mal eine Pause. Bin dann runter in die Küche gelaufen, habe mir einen Kaffee gemacht und habe mir einen Schokoriegel geholt. Das war so ein Moment, wo ich aus dem Stress heraus, aus dem Gefühl raus mir selbst gesagt hatte, ne, so, du belohnst dich jetzt mal gerade tapfer, so viel gearbeitet und dann war der Riegel weg. Also aus Stress geboren, würde ich mal sagen.
Ja. Und das ist nämlich ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade eben erwähnt hast, weil es sind letztendlich zwei Aspekte, die du gerade eben mit reingebracht hast. Der eine, es ist gerade ein emotionaler Zustand, also ein punktueller Auslöser. Nicht wie der klassische Hunger, der sich langsam aufbaut, sondern nee, das kommt zack sofort, weil du sagst, nee, jetzt will ich aber Schokolade. Und der zweite spannende Aspekt daran ist ja, du willst jetzt Schokolade. Du könntest auch einfach nur sagen, ich würde jetzt gern was snacken, sondern nee, garantiert, Thorsten, korrigiere mich, wenn es nicht der Fall ist, du sagst dann, nee, das muss jetzt Schokolade sein. Ich will jetzt nicht den Lutscher, ich will jetzt nicht Chips, ich will jetzt Schokolade.
Genau.
So, und das sind zwei definitive Anzeichen dafür, dass das was Emotionales war, also ein emotionales Essen, was dich aus der Situation holen soll. Weil es ist ja in Anführungsstrichen eine Form von Belohnungssystem, klingt jetzt komisch. Es ist ja eigentlich nur ein Schmerzvermeidungssystem, weil du sagst, okay, das soll mich aus der blöden Stimmung holen in dem Moment. Und das ist ganz wichtig zu differenzieren und das ist mir wichtig, dass ihr das zu Hause auch versteht. Es gibt nämlich genau diesen Aspekt und da muss man aufpassen und wirklich wach werden und sagen, ah okay, ich bin gerade in einer emotionalen Situation, die mich dazu triggert, etwas ganz Bestimmtes zu essen. Denn ein normaler Appetit ist etwas anderes. Das heißt, klassischer Hunger baut sich ja eh langsam auf und der normale Appetit ist so, okay, ich sehe irgendwas Leckeres, was ich cool finde, weil ich im Restaurant auf der Karte was gelesen habe und sage, oh, das möchte ich gerne mal probieren. Aber das ist eine Form von Appetit, der situativ entsteht und nicht aus einer Emotion heraus in dem Moment. Und der ist nicht zielgerichtet, sondern der sagt, oh, das sieht aber lecker aus, das möchte ich auch gerne mal probieren. Und nicht, ich muss jetzt unbedingt Schokolade haben oder ich brauche jetzt unbedingt das Stückchen Zucker oder den Lutscher oder den Bonbon. Sondern das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wie man das Ganze differenzieren kann. Und das ist mir wichtig, dass ihr da diese, ja, Form von Aufmerksamkeit für bekommt, weil das wird euch garantiert helfen, das Ganze zu differenzieren.
Jetzt haben wir über Süßigkeiten gesprochen, Alkohol, Fast Food, Medikamente müssen wir definitiv auch noch besprechen, denn auch die gehören zu, ja, der Rubrik der Alltagsdrogen. Auch wenn sie nicht unbedingt verschreibungspflichtig sind, auch die Kopfschmerztablette, die man hin und wieder vielleicht mal auch vorschnell nimmt, gehört dazu. Wobei man natürlich sagen muss, einige andere Medikamente, die medizinisch notwendig sind, stehen natürlich außer Frage. Aber bleiben wir doch mal beim Beispiel Kopfschmerzen. Manchmal dann greife ich auch in die Schublade und nehme eine Paracetamol oder eine Ibuprofen, weil ich denke, Mensch, das nervt jetzt, ich will die jetzt so schnell wie möglich weghaben. Würdest du sagen, vorschnell?
Nein, nicht unbedingt. Wenn das mal der Fall ist, ist das gar kein Problem. Wenn du jetzt sagst, oh, ich habe heute Kopfschmerzen und du weißt vielleicht auch, oh, du hast zu wenig getrunken oder ähnliches. Natürlich wäre es dann gut, wenn du viel trinkst, aber ich kann verstehen, wenn man das mal punktuell macht. Das, was aber wichtig ist, und das ist eigentlich auch das, was die Empfehlung ist, die weitergegeben wird, dass man Schmerzmittel nicht länger als 3 Tage hintereinander einnimmt und maximal so 5 bis 10 Tage im Monat. Um einfach das Risiko zu minimieren, dass man sich an so eine Geschichte gewöhnt, wenn man regelmäßig Paracetamol oder Ibuprofen oder ähnliches nimmt. Das heißt, mal so 1-2 Tage gar kein Problem. Es sollte aber keine Form von Dauermedikamentation sein. Deshalb will ich da auch unbedingt Leuten reingrätschen, die sagen, ja, wenn ich Sport mache, ist es ja gesund, aber ich nehme immer vorher meine Schmerztabletten, damit das auch geht. Nein, Leute, bitte. Also wenn es da auch Verletzungen gab, egal in welcher Form oder regelmäßig Schmerzen auftreten, dann bitte die abklären lassen. Weil natürlich einmal eine gewisse Form von Abhängigkeit besteht, die entstehen könnte von solchen Formen von Schmerztabletten. Und was natürlich auch noch der Fall ist, all diese Formen von Schmerzmitteln sorgen leider dafür, unser Mikrobiom extrem zu schwächen. Das heißt, da sollte man halt auch nochmal wirklich drauf achten, weil das unseren Magen-Darm-Trakt wirklich ramponieren kann. Nicht die eine Ibu, die man vielleicht mal nimmt, aber die dauerhafte, regelmäßige Anwendung, weil unser Mikrobiom darunter leider extrem leidet.
Und was ja auch eine gute Prävention sein kann, damit es überhaupt nicht zu den klassischen Kopfschmerzen kommt, die man vielleicht im Büro hat oder wenn man viel sitzt, stickige Luft hat, ist Wasser trinken.
Ja, ganz einfach, aber hilft schon ganz oft. Auch gegen die Heißhungerattacke hilft das. Das können sich vielleicht viele jetzt nicht vorstellen und sagen, Alex, bist du gerade betrunken, während du den Podcast aufnimmst? Wenn ich jetzt unbedingt Bock auf Schokolade habe, was soll ich jetzt machen? Aber man kann da wirklich was dagegen tun. Weil Thorsten, wir haben es ja auch schon ausprobiert, wenn du nur 2-3 Schluck Wasser trinkst, wenn du nur mal 5 Minuten im Block gehst, wenn du nur mal ein paar Minuten wartest und dich selber aus diesem kurzfristigen emotionalen Raum rausholst, der dich dazu triggert, jetzt sofort die Schokolade reinzuschmeißen, reicht das manchmal schon ganz oft. Weil das war ja nicht die Schokolade, die du körperlich benötigt hast, sondern die hast du halt nur emotional benötigt. Und das ist ja letztendlich auch blöd gesagt die gute Nachricht. Denn wenn es eine Form von Sucht ist, die ich mir selber antrainiert habe, dann kann ich mich halt auch derer entwöhnen. Die ist nicht genetisch bedingt oder ähnliches. Nee, die habe ich mir selber eingetrichtert, also kann ich auch was dagegen tun.
Das sind doch schöne positive Aussichten. Und wir haben eine Menge gelernt zum Thema Alltagsdrogen, unter anderem, dass ich als Kaffeetrinker normal gestört bin. Ich möchte das nochmal unterstreichen. Aber die wichtigsten Tipps, die hat Alex nochmal für euch zusammengefasst in unseren 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1, und das ist einer meiner Lieblingstipps, aber der ist ganz wichtig, finde ich, gerade bei so einem Thema. Bitte führt mal ein Ernährungstagebuch, wenn ihr das Gefühl habt, ey, ganz ehrlich, ich snacke viel zu viel. Oder immer um 11 Uhr, wenn die Irmtraut aus der Buchhaltung rüberkommt und ich bin danach genervt, esse ich meine Schokolade. Bitte achtet mal darauf, wie das Ganze entsteht und schaut mal, welche Form von Trigger ihr im Alltag habt, die dazu führt, dass ihr emotional eventuell anfangt zu essen. Und deshalb unbedingt mal ein Ernährungstagebuch führen, das kann einem extrem helfen, um so ein Snackverhalten mal ein bisschen aufzudecken. Tipp Nummer 2, und der ist ganz wichtig, um das Ganze überhaupt zu verstehen. Was habe ich überhaupt für einen Hunger? Denn es gibt ja auch den normalen Hunger. Der ist aber absolut normal, wenn ich sage, hey, mein Magen knurrt, ich brauche unbedingt was zu essen. Ist jetzt fast quasi egal was und alles stillt meinen Hunger. Es gibt halt diese Form von emotionalen Essen und das ist oft sehr situativ, also an einer kleinen emotionalen Wendung im Alltag angeschlossen und ist sehr zielgerichtet, weil es unbedingt dann der, was auch immer, Schokoriegel sein muss, die Tüte Chips oder der Lutscher oder ähnliches. Das heißt, dieses zielgerichtete Emotionale ist oft ein Zeichen dafür, dass ich jetzt gerade einen emotionalen Prozess unterliege, der dafür sorgt, dass ich unbedingt genau das und das essen muss und deshalb genau auf das als Warnsignal mal achten. Tipp Nummer 3, ein ganz einfacher Trick, aber es ist faszinierend, dass er funktioniert. Stellt die Schale mit den Süßigkeiten mindestens 5 Meter weg von eurem Arbeitsplatz. Das klingt jetzt richtig komisch, was ich sage, weil dann sagt man, hey, das sind 5 Meter. Aber man weiß, dass man 45% weniger Süßigkeiten isst, wenn sie weiter weg sind als 5 Meter. Das klingt erstmal voll bescheuert, aber es funktioniert. Man hat Studien gemacht und hat gesagt, so, die Süßigkeiten-Schublade ist jetzt im Nachbarraum und die Leute haben über 40% weniger Süßigkeiten gegessen. Und sorry Leute, wenn es so einfach ist, ne, macht's einfach mal. Probiert's mal aus. Tipp Nummer 4, auch ganz einfach, bitte nicht mit leerem Magen einkaufen gehen. Denkt man auch, ja, was soll das für einen Riesenunterschied machen? Nein, es macht einen Riesenunterschied. Die Leute kaufen über 30% mehr Süßigkeiten, wenn sie mit leerem Magen einkaufen gehen. Deshalb probiert das unbedingt zu vermeiden. Deshalb nicht nach der Arbeit, wenn der Magen in der Kniekehle hängt, einkaufen gehen, sondern nee, mal ganz entspannt sich dafür Zeit nehmen, vorher eine Einkaufsliste schreiben und nicht alles reinwerfen, von dem ihr denkt, super, bis zur Kasse habe ich das schon aufgefuttert. Probiert möglichst entspannt einkaufen zu gehen. Und als letzter Tipp, um nochmal ernst zu werden, weil das ist ein ganz großes Anliegen, was ich habe. Bitte achtet auf die Kinder. Wie gesagt, 92% aller Kinder, die mit 3 bis 4 Jahren übergewichtig sind, sind das auch noch bei ihrer Volljährigkeit. Und ganz viele Kinder liegen schon bei 50, 60 Gramm Zucker oder drüber, obwohl sie nur 25 Gramm dürfen. Also bei der überdoppelten Menge. Und dort wird leider schon ganz oft so eine Form von Belohnungssystem gestartet, dass man für eine besondere Leistung oder für irgendetwas Tolles mit Essen belohnt wird. Und bitte probiert das nicht, liebe Eltern, versucht das zu entkoppeln.
Ja, tolle Tipps, die ihr hoffentlich in die Tat umsetzen könnt. Ich habe mir so das eine oder andere auch gerade hinter die Ohren geschrieben. Und ich möchte euch gerne nochmal auf Instagram verweisen. Podcast Gesund gefragt, da sind Alex und ich vertreten. Und wir bekommen da immer ganz, ganz viele Fragen. Es gibt Anregungen, natürlich auch Lob. Ganz lieben Dank dafür. Aber in den vergangenen Tagen hat uns zum Beispiel die Frage zum Thema Salz erreicht, wo eine Hörerin fragte, Mensch, ich habe mal bei euch durchgeguckt, die letzten 202 Folgen. Zum Thema Salz explizit habe ich noch nichts gefunden. Alex, ich glaube, ich kann jetzt mal versprechen, wir werden was dazu machen, aber in Verbindung mit weiteren spannenden Fragen, die bei dir aufgelaufen sind.
Ja, es kommen ja super viele Fragen über Instagram, deshalb schon mal vielen lieben Dank dafür. Ist ja auch ein tolles Medium dafür, weil ich relativ zügig antworten kann. Es mögen mir verziehen sein, wenn das mal nicht zügig ist, aber ich bemühe mich zumindest immer auf, alles zu antworten. Auch wenn es vielleicht mal ein paar Tage oder vielleicht mal eine Woche dauern kann im schlimmsten Fall. Deshalb schreibt uns da immer gerne und wir wollen ja gerne die Tage nochmal eine Q&A-Folge machen, also dass ihr alle eure Fragen da raushauen könnt. Und da können wir dann auch auf viele kleine Fragen mal ganz gut eingehen, die dann vielleicht nicht für eine ganze Folge Stoff bieten würden, aber wo man mal zielgerichtet auf einzelne Fragen eingehen kann, dass ihr eure Fragen beantwortet kommt und dass natürlich auch ihr, liebe Hörer, mal hört, okay, was geht denn bei anderen Hörern so durch den Kopf? Schließlich haben wir mittlerweile ja schon eine sehr schön große, wachsende Community und freuen uns immer darauf, deshalb alle Fragen einfach raushauen und immer zu uns schicken.
Ja, und Austausch bereichert das gesunde Leben definitiv. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, bleibt gesund. Gesund gefragt gibt's immer samstags mit einer neuen Folge. Gerne weitersagen.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.